Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Und auch heute wollen wir nochmals einen philosophischen Ort aufsuchen und sehen, ob der Geist der Gedanken, die dort entstanden sind, sich dort noch spüren lässt. Heute geht es ins beschauliche, sommerliche Berlin-Friedenau, ein auch heute noch sehr ruhiges Viertel. Vor mehr als 100 Jahren entstanden hier allerdings revolutionäre Gedanken. Hier wohnte nämlich fast 10 Jahre lang Rosa Luxemburg. Jule Hoffmann ist für uns auf ihren Spuren gewandelt.
Vor der Kranachstraße 58 in Berlin-Friedenau gießt ein Anwohner mit einem Gartenschlauch zwischen Parkplätzen das Stück Grün, auf dem von wildwuchernden Rosenbüschen umgeben eine Gedenktafel aufgestellt ist. Der Eigentümer wollte sie nicht an seinem Gebäude anbringen lassen. Darauf zu lesen: Hier wohnte von 1902 bis 1911 Rosa Luxemburg. Ein laminiertes Foto der berühmten Revolutionärin ist je an beiden Enden der Tafel angebracht. 12 Jahre lebte sie insgesamt in Friedenau, sagt der Historiker und Luxemburg-Biograf Ernst Pieper. Die Kranachstraße war ihr längster Wohnort in Berlin.
Also sie ist sozusagen, das entsprach wohl auch ihren Neigungen, hierher gekommen in eine Gegend, die gerade in der Entwicklung war. Und deswegen war hier noch sehr viel Grün. Und da hat sie sich, glaube ich, sehr wohl gefühlt.
Ihre erste Berliner Wohnung hatte in der Nähe des Tiergartens gelegen, wo sie täglich bei jedem Wetter spazieren ging. Friedenau bot ihr dafür umliegende Felder und Wiesen und eine unmittelbare Nachbarschaft zu dem Philosophen und Sozialdemokraten Karl Kautsky und seiner Familie, mit der Luxemburg eine enge Freundschaft verband. Aus Briefen von Luise Kautsky weiß man, dass Luxemburg und sie sich nach Besuchen abwechselnd nach Hause begleiteten und so bis spät in die Nacht zwischen ihren Wohnhäusern hin und her spazierten. Über Rosa Luxemburg heißt es dort:
Sie liebte es auch, ihrem revolutionären Drang in der mitternächtlichen Stille durch lautes Singen Luft zu machen. Und oft holten wir uns strenge Verweise von der Ermandad Friedenaus, die weder für Arien aus dem Figaro noch für Hugo Wolf noch für die Marseillaise oder die Internationale das nötige künstlerische Verständnis aufbrachte.
Mit Karl Kautsky kämpfte Luxemburg Seite an Seite gegen den Revisionismus in der SPD und verfasste im Zuge dessen eines ihrer großen theoretischen Werke, Sozialreform oder Revolution, das aus einer Serie von Zeitungsartikeln hervorgegangen war. Um einen Umsturz der sozialen Verhältnisse herbeizuführen, sah Luxemburg es als entscheidend an, revolutionäre Theorie und reformistische Praxis zusammenzudenken und sah, anders als viele ihrer Parteigenossen, im Massenstreik ein wichtiges politisches Kampfmittel.
Für die Sozialdemokratie besteht zwischen der Sozialreform und der sozialen Revolution ein unzertrennlicher Zusammenhang, in dem ihr der Kampf um die Sozialreform das Mittel, die soziale Umwälzung aber der Zweck ist.
Während der russischen Revolution von 1905 an blieb Luxemburg als einziges Führungsmitglied der von ihr mitgegründeten SDKPL in Berlin. Und die Wohnung in der Kranachstraße wurde zu einem wichtigen Stützpunkt. Als Poststation und als Unterkunft für politische Flüchtlinge oder Durchreisende zwischen Ost und West. Allein im Jahr 1905 schrieb Luxemburg mehr als 80 Artikel zur russischen Revolution für verschiedene Zeitungen wie die Neue Zeit, den Vorwärts oder die Sächsische Arbeiterzeitung. Sie war fasziniert von der Spontaneität des Aufstandes in St. Petersburg, mit der die Revolution ins Rollen gekommen war und die einem zentralen Element ihrer Revolutionstheorie entsprach. Ihr Glaube an die Spontaneität der proletarischen Massen als Motor des revolutionären Prozesses. Das unterschied sie zutiefst von Lenin und seiner Vorstellung eines lenkenden Zentralkomitees, an dem sie bereits 1903 in einem Aufsatz deutliche Kritik geübt hatte.
Der kühne Akrobat übersieht dabei, dass das einzige Subjekt, dem jetzt diese Rolle des Lenkers zugefallen, das Massen-Ich der Arbeiterklasse ist, dass sich partout darauf versteift, eigene Fehler machen und selbst historische Dialektik lernen zu dürfen. Und schließlich sagen wir doch unter uns offen heraus: Fehltritte, die eine wirklich revolutionäre Arbeiterbewegung begeht, sind geschichtlich unermesslich fruchtbarer und wertvoller als die Unfehlbarkeit des allerbesten Zentralkomitees.
Hier ging es um das Humanum, und zwar um jedes,
sagt Ernst Pieper.
Von der Selbstermächtigung des Menschen ist sie ausgegangen, hatte ja diese Spontaneitätstheorie, und deswegen ist sie auch nach meiner Überzeugung heute wieder hochaktuell, weil wir doch seit langem in einer Zeit leben, wo die traditionellen Organisationen ständig an Bedeutung verlieren, Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es Bewegungen, die überhaupt keine Tradition und keine organisatorische Struktur haben, wie Fridays for Future, und die Millionen auf die Straße bringen. Das hätte Rosa Luxemburg außerordentlich gut gefallen. Das entspricht genau ihrer Spontaneitätstheorie. dass sie eben auch sagt, das Proletariat darf auch Fehler machen.
In der Kranachstraße grüßen sich die Anwohner. Eine Katze streunt umher, Gesprächsfetzen erklingen von einem Balkon. Angesichts der harten politischen Front, an der Rosa Luxemburg unermüdlich kämpfte, staunt man schon ein bisschen über den Kontrast. Das bürgerlich gediegene Friedenau als Wohnort der berühmtesten Frau der europäischen Arbeiterbewegung? Genau das suchte Luxemburg, sagt Ernst Pieper.
Sie wollte irgendwo ankommen. Das war, glaube ich, ihre große Sehnsucht, weil ich meine, das muss man immer im Gedächtnis behalten. Politisch gewirkt hat sie immer nur in Deutschland, aber das Land mochte sie nicht besonders. Also die Sozialdemokratie war eigentlich ihre Heimat. Aber da war sie ja dann doch relativ spätestens seit Mitte des ersten Jahrzehnts, des 9. Jahrhunderts, doch sehr in der Minderheit. Als wortgewaltige Führerin der sogenannten Linksradikalen. Es war halt eine relativ kleine Gruppe. Und spätestens seit der Massenstreikdebatte hat sie auf den Parteitagen sich dann ja kaum noch durchgesetzt mit ihren Ideen. Und gerade wenn man so politisch immer so im Kampf steht, glaube ich, dann Rosa Luxemburg wollte im Grunde genommen irgendwo vor Anker gehen, nicht zu Hause sein.
Rosa Luxemburg, die einzig für die Sozialdemokratie nach Berlin gekommen war, wurde mit der politischen Entwicklung in Deutschland zunehmend heimatloser. Nach 1911 lebte sie in Südende, wo sie in einer 5-Zimmer-Wohnung zwar endlich Platz genug hatte, um eigens politische Versammlungen abzuhalten. Ein geordnetes Leben, wie sie es sich häufig in ihren Briefen ersehnte, stellte sich dennoch zeitlebens nicht ein.